Ja, thank God, it's Good Friday. Yeah. Amen. Amen. Jeder Freitag ist ein guter Tag. Das Wochenende steht vor. Aber Good Friday, das ist außerhalb der Skala. Der Petrus sagt es so, denn ihr wisst, dass ihr erlöst worden seid mit dem kostbaren Blut Christi. Und Johannes berichtet uns, dass es ein neues Lied im Himmel gibt. Er sagt, und das Lied geht so, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und ich weiß nicht, ob es noch einen Tag gibt in dem ganzen Jahr, an dem die Güte Gottes so deutlich ist, so greifbar nah und so klar, wie wir auch schon vor uns hier heute sehen können. Als Gemeinde Jesu ist Karfreitag, Good Friday, nicht nur ein Tag, wo wir für uns alleine drüber nachsinnen dürfen und staunen dürfen, über was Jesus für uns getan hat, sondern wir auch, dürfen wir auch gemeinsam das erleben und gemeinsam etwas empfangen, auf besondere Weise, was Jesus für uns getan hat, vor 2 Millennien. David sagt in dem Psalmen, schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Schmecket, erlebt und sehet, begreift, erkennt, verinnerlicht, wie gut Gott ist. Und genau das ist unsere Erfahrung als seine Kinder. Vor kurzem habe ich ein TL-Kid ganz schon spontan eine Frage gestellt, ohne Vorbereitung. Wollen mal schauen, was glauben wir eigentlich? Und ich habe gefragt, hey, was denkst du, ist Gott wirklich gut? Und die Antwort ist richtig so klar rausgeschossen, ja. Ich wollte, dass es hier so steht ein bisschen, ja, deswegen habe ich das so gemacht. Und dann habe ich noch mal gefragt, warum denn? Und genauso selbstbewusst, genauso klar kam die Antwort, es steht so in der Bibel. Und genauso klar kam dann auch noch dazu, und ich habe es in meinem Leben erlebt. Und ich habe so innerlich gedacht, yes, genau das. Genau das wollen wir für unsere Kids. Und mir hat gefallen auch diese Reihenfolge. Erst, es steht im Wort Gottes. Also ganz unabhängig von meiner Situation und von meinen Umständen. Gott ist gut. Und zweitens, es ist nicht Theorie. Ich habe es in meinem Leben erlebt. Und danach haben wir darüber gesprochen miteinander, wie das sich auch konkret ausgewirkt hat und was dieses TL-Kind erlebt hat. Hab mich richtig gefreut drüber. Ich glaube, ich bin noch niemand begegnet, der irgendwie die Güte Gottes noch nie erleben durfte. Also die ganzen schönen Momente des Lebens, die wir alle haben, Beziehungen und einfach diese spürbare Segen, die im Leben da ist, ob man Christ ist oder nicht. Ich meine, wer hat noch nie gegrillt zum Beispiel? Ja. Und apropos Grillen, heute ist auch der Beginn von dem Passafest. Also heute auch, wenn es Karfreitag ist, darfst du heute Lamm grillen und essen. Ich weiß, normalerweise viele Menschen tun es nicht, aber heute geht es. Also ganz offiziell. Es heißt ja, schmecket und sehet, ja, dass der Herr gut ist. Ja, das Wort gut, ich habe mir Gedanken gemacht und dass Menschen in unserem Alltags, also unserem Sprachgebrauch im Alltag, gut heißt eigentlich, ja, ganz okay. Naja, nicht schlecht. Ja, also wir fragen uns, hey, wie war die Arbeit heute? Gut. Hey, wie war der Film? Gut. Hey, wie war Kindergarten? Gut. Ja, das haben wir so als Standardantwort. Aber wo David sagt, schmecket und seht, dass der Herr gut ist. Und wir singen das auch, du bist gut, Herr. Für uns ist er doch vertrauter wie die meisten Menschen in diesem Sinne. Aber es ist natürlich bei David etwas ganz Konkretes und ganz Reales, etwas, das man erlebt und macht nur Sinn im Zusammenhang mit den Sinnen. Also wenn er spricht über Gottes Güte, und so wird es auch verwendet durch die Bibel hindurch, es geht da um eine reale Erfahrung mit Gott. Etwas, das mich so impactet, berührt, dass ich das spüre, dass ich das erlebe und dass ich weiß, dass ich es erlebt habe. Ja, da gibt es diese Theorie nicht, diese Abstrakte nicht in Davids Vorstellungen. Es ist etwas, das den Sinnen gefällt. Es ist gut, ist etwas gut anzusehen, etwas Wohlriechendes, etwas angenehm zu essen. Also dieses Wohlriechende ist vielleicht wie eine aromatische Salbe. Das, was gut schmeckt, ist vielleicht wie Honig. Und ich stelle mir vor, im purster Form, im stärksten Ausdruck, diese Gute zu essen, ist sicher im Paradies Gottes, wie es heißt, von dem Baum des Lebens zu essen. Ich stelle mir vor, wenn wir das machen werden, denn das ist wahrscheinlich das in purster Form, wie man erleben kann, dass man die Güte Gottes isst und das auch weiß und erfährt. Es ist erfreulich, heilsam, reichlich, wohlgemut, glücklich. Und wie gesagt, wenn du es erlebt hast, die Güte Gottes, dann weißt du auch hundertprozentig Bescheid, weil du hast es mit dem eigenen Leib erlebt, dass Gott gut ist. Irgendwas ganz Konkretes. Und mit dieser Erwartung sind wir heute hier und dürfen auch nachher zum Tisch des Herrn kommen und zum Abendmahl kommen, mit dieser Erwartung, dass wir auch seine Güte schmecken werden und ganz konkret erleben werden. Ja, also thank God it's Good Friday. It's a good day. Seine Freundlichkeit und seine Güte dürfen wir heute erleben. Und es bleibt nicht nur in der Theorie. Ich habe bin über eine Geschichte gestolpert, über jemand, und der hat nicht mal unbedingt die Güte Gottes gesucht in seinem Leben, aber während ich diese Geschichte gesehen habe und angeschaut habe, war es so eindeutig, trotz allem Leid und Verlust in dieser Geschichte, dass es Gottes Absicht war, diesem Menschen seine Güte spüren zu lassen und ihm seine Güte auch zu zeigen und das nahe zu bringen und auch ein Segen in seinem Leben freizusetzen. Und das war so, das war eine Seriensendung aus England, und es heißt Who Do You Think You Are? Wer denkst du, wer du bist? Und da werden bekannte Schauspieler oder Persönlichkeiten, die einfach sehr auch berühmt sind, gefragt: Hey, willst du deinen Stammbaum erforschen? Und willst du nachgehen, woher du eigentlich kommst? Und was steckt da alles drin? Und in dieser Sendung, in dieser Episode, war es Brian Blessed. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt vom Namen. Ich habe vorher erwähnt, er war in Flash Gordon, also der Film aus, ich glaube, 1980, wer sich noch daran erinnern kann. Und er war der Falkenmann. Der war so ein großer, starker Typ und hat Bart und er hat diese Flügel gehabt und er hat an der Seite von Flash Gordon gekämpft. Kann sich jemand überhaupt daran erinnern? Okay, gut. Alter, es ist sehr lange her, ja. Also Brian Blessed. Es gibt bessere Filme. Gestern haben wir Ben Hur angeschaut zusammen, ich und Joanna. Wow, also das passt auch jetzt zum Wochenende. Ja, Brian Blessed, bei so einem Namen, da gibt es auch Leute, die hier heißen Blessing in Deutschland, bin ich auch begegnet. Aber Blessed, mit so einem Namen kann man auch erwarten, dass da vielleicht Segen auftaucht. Ja, und er hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, ja, ich möchte mehr herausfinden. Eigentlich weiß ich nur zurück bis meinen Großeltern und darüber hinaus keine Ahnung. Und ich bin gespannt. Und er hat so eine Sehnsucht in sich gehabt und hat gemerkt, ja, ich möchte jemanden finden in meinem Stammbaum, einen Mann, der Charisma hat und stark war und hat irgendwas Tolles gemacht. Das war es, was er sich erhofft hat zu finden in seinem Stammbaum. Vielleicht kennen wir das, ja. Ich weiß nicht, wer hier einen eigenen Stammbaum erforscht hat. Ich mache es seit ein paar Jahren immer ein bisschen. Also ähnliche Geschichte, ja. Also über die Großeltern hinaus wissen wir auch nicht viel oder kaum was. Und ich kenne das Gefühl, ja, ich will auch irgendwas Cooles eigentlich finden in meinem Stammbaum. Also Erfolg oder wie gesagt Stärke oder irgendwas, was meine Identität mir vielleicht was gibt und stärkt nochmal. Was Königliches vielleicht. Ja, also ich habe noch nichts entdeckt. Gut, aber Brian Blessed, er hat sich auf die Suche gemacht und sie haben das gedreht und verfolgt in diese Sendung. Und er hat entdeckt, ich glaube, es war ein Urgroßvater, so ungefähr. Und sie haben entdeckt, er hat in London gewohnt, war verheiratet, sie haben Kinder gehabt. Und er war ein erfolgreicher Geschäftsmann, hat so einen Buchladen gehabt. Und er hat sich gefreut, ja, boah, mitten in London, ja, da ist ja viel Konkurrenz. Ja, das ist gut gewesen. Und dann auf einmal ist aber dieser Mann aus den Archiven in London verschwunden. Und dann haben sie es nachverfolgt und ihn entdeckt in Portsmouth. Und damals gab es einen Krieg zu der Zeit und die Flotte war immer wieder in den Hafen und in Portsmouth. Dann gab es viele Geschäfte und viel Bedarf und Nachfrage. Und viele sind dorthin gegangen, um ihr Geschäft aufzubauen und weiterzumachen. Und auch dieser Mann, dieser Herr Blessed, hat das auch gemacht. Und dann sind sie nach Portsmouth gegangen und haben geschaut in den Archiven, wo ist der, was kann man jetzt noch rausfinden. Und dann kam der erste schreckliche Nachricht. Sie haben ihn gefunden in den Archiven und neben seinem Namen stand Pauper. Pauper heißt auf Englisch arm, also ein sehr armer Mensch. Also ein Pauper ist wirklich einer der Ärmsten von den Ärmsten oder andersrum. Aber er war sehr arm. Und der Brian Blessed, der konnte das gar nicht verstehen. Ja? Wie kam es dazu? Er war doch in London, es ging doch gut. Und dann haben sie erklärt, ja, der Krieg ist damals aufgehört. Da haben viele Geschäfte sind dann eingebrochen, war keine Nachfrage mehr da. Und wahrscheinlich ist er da eingerutscht. Und dann haben sie die Seite gedreht in diesem Archiv. Und dann kam der nächste schwierige Nachricht. Und sie haben gesehen, da stand den Namen seiner Frau drin. Und sie ist gestorben. Und dann hat es so mehr Sinn gemacht. Okay, also der hat jetzt kein Geschäft mehr, keine Einnahmen. Die Frau ist gestorben. Es war alleine mit diesen 4 Kindern, hatten sie. Sie hatten so eine Martha, ich glaube mit 12 Jahren, so eine Emily mit 2, 3. Und dann haben sie 2 Brüder, Charles und interessanterweise ein Jabez. Und dann haben sie nochmal in diesem Archiv die Seite gedreht. Und dann war es wirklich wie ein Horror. 6 Wochen später, nach dem Tod der Mutter, ist er auch gestorben. Also dieser Urgroßvater ist auch gestorben. Und dann hat er erstmal schlucken müssen, der Brian Blessed, und merken, hey, da waren die Kinder ganz alleine. Und dann haben sie herausgefunden, kurz danach, also die Kinder sind aus den Archiven verschwunden in Portsmouth, und dann haben sie wieder entdeckt in London. Und zwar 3 Tage später sind sie in ein Arbeitshaus, ich glaube, eingeliefert worden. Also 3 Tage nach dem Tod des Vaters waren die Kinder schon nach London geschickt. Und man hat damals getan, weil man hat geschaut, ja, wo kommen diese Kinder eigentlich her und wo hat man Steuer bezahlt, und dann kann die Gemeinde, die Stadt sich um die Kinder kümmern. Und der Brian Blessed war wirklich betroffen, ja, das konnte man sehen, wie diese Kinder gelitten haben, die Eltern verloren und dann innerhalb weniger Tage nach London geschickt. Und dann kamen sie ins Arbeiterhaus. Und man weiß, das war wirklich schwierig damals. Da gab es ja gar nichts. An Essen gab es ja Wassersuppe oder sowas ähnliches. Also richtig heftig. kann man sich teilweise vorstellen. Und dann haben sie dort wieder ins Archiv geschaut. Und sie haben tatsächlich die Kinder gefunden. Und dann nochmal so ein Schlag. Also überhaupt nicht, was er erwartet hat in seinem eigenen Stammbaum oder sich gewünscht hätte, auch für die Menschen, seine Vorfahren. Dann war innerhalb 2 Wochen von der Ankunft im Arbeiterhaus dieser älteste Tochter gestorben. Dieser Martha hieß sie, glaube ich. Und da stand doch neben ihrem Namen auch auf Englisch das Wort Idiot. Also so hat man damals das zum Ausdruck gebracht. Ja. Sie war eingeschränkt, geistig. Und dann hat er verstanden, ach so, die Älteste hat sich eigentlich nicht gekümmert oder kümmern können um die jüngeren Kinder. So noch schlimmer in seinen Vorstellungen. Und dann haben sie die Seite gedreht in diesem Archiv vom Arbeitshaus. Und dann ein paar Wochen später ist die jüngste Tochter gestorben, diese Emily. Also noch ein Verlust. Und dann habe ich überlegt, wow, was haben die Jüngste gemacht? Was haben die da erlebt? Und dann hat man nochmal umgedreht und gesehen, diese Jabez. Und wer den Namen kennt, Jabez, der denkt sicher an diese vom Alten Testament und erwartet, dass vielleicht irgendwas sich da tut. Aber diese Jabez ist abgehauen vom Arbeitshaus. Das haben sie eingetragen. Runaway. Und boah, dann haben sie ein bisschen untersucht und darüber gesprochen, wie war es eigentlich damals in den Straßen von London alleine mit so 10 Jahren, glaube ich, hat er gehabt, alleine zu sein. Mit all dem, was er erlebt hatte davor. Also richtig heftig. Und dann haben sie gesehen, gut, nach 3, 4 Wochen haben sie den Jabez wieder gefunden und zurück zum Arbeitshaus gebracht. Aber dann haben sie gesehen, sein Bruder wurde in der Woche davor weggeschickt. Da war nicht mal sein Bruder jetzt dort im Arbeitshaus. Er hat als Lehrling bei einem Schuhmacher arbeiten müssen. Ja, wow, so eine richtige, heftige Entdeckung in seinem Stammbaum. Und dieser Brian Blessed war zu Tränen gerührt. Er hat sogar gesagt, ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie geweint. Aber das hat ihn sehr berührt. Gut, dann ist Jabez und Charles, die sind verschwunden aus den Archiven. Bis ungefähr 30 Jahre später. Da können Sie sich vorstellen, was in diesem Brian Blessed vorging. Ja? Dass irgendwas aus dieser Geschichte gut wird. Und sie haben diesen Jabez tatsächlich entdeckt, 30 Jahre später, in einem anderen Ort, als angesehener, erfolgreicher Geschäftsmann. Verheiratet mit der zweiten Frau, seine erste Frau war gestorben. Und mit der ersten Frau hatte er 10 Kinder. Und insgesamt mit der zweiten Frau haben sie das erweitert auf, ich glaube, es war 14 oder 16 Kinder. Und sie haben nachgeschaut und erforscht und herausgefunden, alle diese Kinder haben Erwachsenenalter erreicht. Und das war wirklich erstaunlich, ja, weil damals, man hat sich gestaunt darüber, dass die Königin so viele Kinder hatte und nicht so viele gestorben sind. Das war wirklich was Außergewöhnliches. Und er durfte sich freuen und hat sich gefreut, und zu sehen, dass etwas daraus geworden ist und dass die Geschichte von diesem Jabez sich gewendet hat. Und dann haben sie gesehen, bei der zweiten Hochzeit im Archiv, da waren sie auf einmal nicht in diesem Ort, sondern die waren in London wieder. Was machen sie da in London? Und dann haben sie nachgelesen und gesehen, diese Jabez und seine Frau mit den Kindern zu der Zeit waren untergebracht bei einem Charles. Und dann hat er gewusst, und dann ist er wirklich in Tränen ausgebrochen, er wurde, diese Jabez, doch mit seinem Bruder wieder zusammengebracht. Ja, sie haben sich wieder gefunden und haben diese zweite Hochzeit gefeiert mit der ganzen Familie. Ja, ich glaube, das war die Geschichte. Ob wir bewusst danach suchen oder nicht, werden wir immer dort, wo wir nachschauen und suchen und überlegen und Zusammenhänge anschauen, die Güte Gottes in unserem Leben, also darauf stoßen. Und vielleicht in unserem Stammbaum wird es vielleicht nicht so deutlich wie bei diesem Jabez. Und Es kam nicht in der Sendung vor, ob der Brian Blessed was draus gemacht hatte oder ob es für ihn klar war, wow, das hat mit seinem Namen zu tun oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt erkannt hat, dass die Güte Gottes eigentlich in diesem Menschenleben sichtbar war. Aber ich glaube, die Eltern von diesem Jabez, die haben auf jeden Fall was dabei gedacht. Und vielleicht bei uns finden wir es nicht so sichtbar in unserem Stammbaum, aber spätestens, wo wir zu uns kommen, denke ich, dass wir hier leben, dass wir hier sind, dass wir hier seine Güte geschmeckt haben. Da finden wir die Güte Gottes. Und ich wünsche mir persönlich, das wäre in meinem Leben ausgeprägter, vor allem in meinen Gefühlen und in meinen Gedanken. Es ist so bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Gefühle, meine Gedanken wollen mir immer wieder überzeugen, dass der Segen, dass die Güte Gottes woanders ist, bei jemand anders. Und leider stimmt mein Denken und mein Fühlen nicht immer mit Gottes Wort überein, wie unser TL-Kid das so erkannt hatte. Und da habe ich bei mir auch gemerkt immer wieder, so, wenn das passiert, dann rutsche ich ab und rutsche ich weg, eigentlich von dem, was Gott mir gegeben hat und geschenkt hatte, und komme in ein System von Gedanken rein, was überhaupt nicht gut ist. Und ich möchte jetzt etwas anschauen, das Petrus uns sagt und wovor uns Petrus warnt. Es hängt mit diesem ganzen Thema von Gottes Güte zusammen. Und der Petrus ist jemand, der sich beschreibt als jemand, der die Leiden des Christus miterlebt hat. Und ich glaube, er spricht das Thema hier an. Ich würde es nennen Vergleichsdenken. Ja? Also Vergleichen ist nicht gut, das wissen wir. Wir gehen immer als Verlierer aus. Und Petrus sagt, wir werden dadurch auch verleitet, uns abzuhalten in Trug und auch Selbsttrug, in Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und ich denke auch hier, auch gedanklich, ja, wenn man es sich nur gedanklich vorstellt, was da abgeht in Gedanken manchmal. Und diese Dinge halten uns ab. Ja, also wenn wir in einem Vergleichsdenken sind, dann können wir die Güte Gottes auch gar nicht sehen oder erkennen. Und dann können wir es nicht schmecken, wie David uns so Mut macht und wie Petrus auch sagt, hey, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass Gott gut ist, dann sind diese Dinge abgelegt und legt sie ab. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach unverfälschter Milch. Und dadurch können wir auch zur Rettung wachsen, wie es heißt. Und in diesem immer wieder schmecken, dass Gott gut ist und diese Rettung von ihm annehmen. Alles, was Jesus für uns getan hat, und schmecken, wie gut er ist. Das wird verhindert und wir werden davon abgehalten, wenn wir uns vergleichen, ja, wenn wir uns vielleicht beklagen über unsere Geschichte, wo wir herkommen, ja, ob bewusst oder unbewusst. Aber ich glaube, da ist ein Vergleich, das uns gestattet ist. Und ein Vergleich tut uns auch gut. Und ich meine, das ist der Vergleich mit unserem früheren Selbst. Also bevor wir Jesus kennengelernt haben, bevor wir in Christus waren. Also ein Vergleich nicht mit anderen, was andere haben und was anderen geschieht und wie alles so sichtbar gut ist und gesegnet ist bei anderen, wie das bei anderen klappt, sondern mit unserem Selbst, bevor wir Christus kennengelernt haben und bevor wir in ihn waren. Und Paulus geht darauf ein und macht uns Mut. Und als er dies schreibt, sitzt er im Gefängnis und Paulus macht sich viele Gedanken um die Gemeinde Gottes. Der ist jemand, der das auch formuliert, was ist eigentlich hier geschehen in Jesus, in dem, was er getan hat. Was ist Gemeinde Gottes, individuell und gemeinschaftlich? Und er macht sich viele Gedanken über göttliche Erwählung und Vorherbestimmung und über die Verherrlichung Gottes in Ewigkeit. Und das ist auch Jesus sein Geschenk an seinem Vater am Karfreitag damals, dass er ihn verherrlicht in Ewigkeit, indem er ihm lauter herrliche Kinder schenkt, die dabei sein werden für die Ewigkeit. Paulus macht sich auch Gedanken über Gottes gnädige Erbarmen mit Israel und mit allen Völkern und wie die Trennung der beiden überwunden wurde. Und ich weiß nicht, ob es ihm vorher schon klar war oder ob er jemand war, der auch so diktiert hat, sein Schreiben. Aber er schreibt diese Erkenntnisse an seinen Leuten in Ephesus und macht ihnen Mut und sagt, lasst den Herrn die Augen eures Herzens erleuchten. Und dann führt er aus, dieser Vergleich, wie war es eigentlich, wie waren wir davor und wie sieht es jetzt aus? Und diesen Vergleich können wir mit uns auch vollziehen, meine ich. Also vorher haben wir, sagt er, wir waren tot in unsere Vergehungen und Sünden. Man kann diese Dinge auch auf einer individuellen Ebene runterbrechen. Vielleicht denkt jemand, oh, ich bin nicht so lebendig. Wir waren aus den Nationen dem Fleisch nach, also nur ein Engländer zum Beispiel. Er sagt eigentlich, hey, eigentlich heißt es, du stammst von nichts ab. Ja, Mose hat gesagt, ja, das ist ein Nicht-Volk. Und es ist ja, es garantiert ja gar nichts. Ja. Als Engländer zu sein, das garantiert nicht mal, dass wir in die Weltmeisterschaft kommen, alle 4 Jahre. Ja, man kann gar nicht davon reden, ob das irgendwas bringt, in den Himmel reinzukommen. Überhaupt gar nicht. Das jüdische Volk hat uns Unbeschnittene genannt vor Christus. Und dieses Beschnittensein hat mit der Bestätigung der Erwählung und der Bestätigung der Zugehörigkeit zum Gottes der Welt und Volk. Also auch auf der individuellen Ebene kennen wir vielleicht diese Gedanken auch. Ein Nichtbürger, ich bin niemand, ich bin nichts Besonderes. Oder Unbeschnittener, ich gehöre nicht dazu, ich bin außen vor. Er sagt, ihr wart ohne Christus, ja, ohne Gesalbter, ohne Mittler. Niemand ist da für mich. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Ich bin Außenseiter. Fremdlinge waren wir. Ihr hattet keine Hoffnung. Das wird nie was. Und ihr wart ohne Gott in der Welt. Also wenn du ohne Gott bist, dann bist du ganz alleine. Ich bin ganz alleine, ist die Aussage da auf der individuellen Ebene. Aber dann Paulus macht diesen Vergleich und er sagt, aber jetzt, was Christus für uns am Kreuz getan hat, die ihr fern wart, ihr seid nah geworden. Und da steckt auch dieses Wort im Hebräischen Opfer, Karav. Das ist ein wunderschönes Wort. Und es bedeutet nachkommen. Es bedeutet opfern. Es bedeutet nachkommen. Es bedeutet auch kämpfen. Und Paulus sagt, hey, ihr seid nah gekommen. Jemand hat für euch gekämpft und ein Opfer gebracht und euch nahe gebracht. Und Jesus ist unser Friede. Er ist unser Vollkommensein. Er ist die Bezahlung. Das heißt, dass nichts mehr aussteht, dass alles bezahlt wurde, alles erledigt wurde. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Die Mauer zwischen uns ist abgebrochen. Gott hat ein neues Volk gemacht aus Juden und Nichtjuden. Er hat uns in seinem Leibe mit Gott versöhnt und er hat die Feindschaft weggenommen. Durch das Kreuz, er hat uns zu Mitbürger gemacht und Gottes Hausgenossen. Und wir haben eine feste Grundlage, ein festes Fundament, das auch nie nachgeben wird, das sich nie verschieben wird, das nie unsicher sein wird. Und es kommt natürlich noch mehr dazu, ich habe jetzt hier nicht alles aufgelistet, aber Epheser 2 war das jetzt und das kann man auch, denke ich, in den Ostertagen nachschauen, wenn man möchte und dann nochmal sich Gedanken machen über diesen Vergleich. Und bei diesem Vergleich kommt man gut aus. Wenn wir wirklich verinnerlichen, was er für uns gemacht hat und was für einen Unterschied er gemacht hat, das ist im Grunde ein neuer Stammbaum. In Jesus sind wir tatsächlich in einen neuen Stammbaum hineingepfropft worden. Und etwas Neues, wir wissen es, etwas Neues in unserem Leben und in unserer Identität und in dem, wo wir herkommen. Ich liebe diese Szene aus der Passion Christi, wo Jesus auf dem Kreuzesweg ist und hinfällt. Und in dem Moment begegnet ihn seine Mutter und will sein Gesicht abwaschen, ein bisschen sauberer machen von dem ganzen Blut. Und er schaut sie an und sagt, Mutter, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und in diesem Vergleich werden wir das sehen, wenn wir das anschauen. Und wir werden die Güte Gottes neu schmecken, neu erleben und neu empfangen. Und ich möchte uns einfach ein paar Vorschläge mitgeben. Ja? Wir werden nachher zusammen Abendmahl nehmen. Und hier sind einfach verschiedene Aspekte oder Dinge, Gedanken, die uns auch auf dem Weg begleiten, heute zum Abendmahl. Wie wir uns ihn nähern und was wir da mitnehmen. Jeder hat seinen Weg zum Kreuz. Ich glaube, es gibt viele Wege zum Kreuz und auch heute. Aber das sind, wenn jemand dadurch angesprochen ist, dann kannst du es auch gern so mitnehmen. Also im Psalm 118 heißt es, dies ist das Tor zum Herrn. Gerechte dürfen hineingehen. Ich will dir danken. Einfach danken für alles, was er getan hat. Dies ist der Tag, nämlich, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Und wir haben es schon erlebt heute Morgen am Anfang vom Gottesdienst. Aber vielleicht möchtest du auch eine neue, tiefe Friede erleben. Freude erleben über das, was Jesus für dich getan hat, ganz persönlich. Noch ein Gedanke ist Psalm 34, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und das ist nochmal dieses Wort mit dem Opfer verbunden, dieses Nahkommen. Vielleicht hilft es dir heute zu kommen zum Abendmahl und nochmal das zu empfangen und zu schmecken und erleben, dass Jesus für dich gekämpft hat. Dass Jesus dich nahegebracht hat und mit dir nah sein will. Dein Herz hinhalten ihm heute, wo er Heilung geben möchte. Und eine andere Möglichkeit wäre Umdenken. Also wenn du feststellst, in diesem Vergleichsdenken immer wieder reinzufallen oder Gedanken zuzulassen, die Lügen auch sind. Das ist ein Thema bei uns in diesem Jahr bei TL Kids, wo wir den Kids wirklich stärken wollen. Und wir haben eine wirklich tolle Übersicht entwickeln lassen von Connie und Eric, haben das so super gemacht. Das sind einfach Sätze, die Kids mitnehmen dürfen, proklamieren dürfen und im Gebet mit ihren Eltern aussprechen, die von der Wahrheit geprägt sind. Und schon in jungen Jahren dürfen die anfangen, das zu tun und ihre Gedanken auf Gott ausrichten. Für viele von uns, ich habe spät angefangen damit und habe immer noch so meine Themen. Aber vielleicht ist heute eine Möglichkeit da, einfach zu kommen und eine Entscheidung zu treffen. Hey, ich bin verantwortlich für meine Gedanken und ich möchte umdenken, einen neuen Weg gehen. Und diese Freiheit, die Jesus für mich gewonnen hat, wirklich auch empfangen. Ja, und als letzter Punkt auch, vielleicht ist für dich heute dran, das Unmögliche zu erleben. Mit Gott ist alles möglich. Und es ist nicht zu spät und es ist nicht zu schwierig für ihn. Egal, was dein Thema ist. Vielleicht ist das, was dich irgendwie immer wieder zurückhält an einer Stelle oder deine Freude wegnehmen will oder dich einengen will. Aber mit ihm ist alles möglich und er hat eigentlich das Unmögliche für uns gemacht. Und er hat es möglich gemacht dass wir mit ihm für immer leben werden. Kerstin hat mir das ein bisschen inspiriert von dem Film Ben-Hur, wie ich vorher erwähnt. Der ist da mit seiner Mutter und seiner Schwester und die haben Aussatz. Und er will sie zu Jesus bringen und Heilung empfangen. Und dann doch entdecken sie, dass Jesus schon gekreuzigt ist. Und sie denken damit, dass alles vorbei ist. Ja, die Gelegenheit ist verpasst, weil Jesus gestorben ist. Aber dann werden sie doch geheilt. Das war jetzt ein Spoiler, aber es ist ein sehr alter Film. Sie werden geheilt, weil sein Blut bewirkt Heilung. Und das dürfen wir heute auch in Anspruch nehmen. Amen.